Veränderungen entschlüsseln. Für mehr Erfolg und Gesundheit. Lens for Business. Der Podcast für Menschen und Organisationen. Von und mit Maike Lenz-Scheele.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Maike. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich spreche heute mit Ralf Johann, dem geschäftsführenden Gesellschafter von Gutja GmbH. Gutja Systemtechnik GmbH. Und was es damit genau auf sich hat, das, lieber Herr Johann, dürfen Sie gerne jetzt uns selbst erzählen.
Ja, danke, Frau Lenz-Scheele. Und ja, vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast. Ich muss zugeben, es ist mein erster Podcast, bei dem ich mit beteiligt bin. Ich höre mir schon mal Podcasts an, aber selbst beteiligt war ich noch nie. Ja, die Firma Gutja ist ein mittelständisches Unternehmen, ansässig an der Bergstraße, also nicht weit von Darmstadt, wo Sie ja ansässig sind. Und wir beschäftigen uns mit Lösungen für schadensfreie Beläge, mal ganz allgemein gesprochen. Und für schadensfreie Beläge bedeutet im Kern, das ist auch unser Kern des Geschäftes, wenn jemand einen Balkon oder eine Terrasse hat, hat er in der Regel auch Schäden dahingehend, dass Wasser in die Belag eindringt, zu Schäden führt, Ausblühungen, Frostschäden, Risse, Ablatzung, was es so gibt. Und wir entwickeln Systeme, die unter den Belägen, also unsichtbar verlegt werden und dafür sorgen, dass eben keine Schäden entstehen. Und das machen wir seit 1989, wo ich nachrechne, seit 34 Jahren. Und unser Portfolio umfasst Drainagematten, die werden unter den Belägen verlegt, Randprofile für schöne Randabschlüsse, Drainroste, damit man barrierefreie Übergänge schaffen kann, ist so der Kern. Da gibt es noch ein paar angrenzende Produkte. Und dann haben wir noch ein Segment im Innenbereich, das beschäftigt sich mit Heizsystemen, dünnschichtigen Heizsystemen, Elektro, Warmwasser, ohne Estrich, also die sehr, sehr schnell aufheizen, ist ja gerade jetzt momentan bei dem Thema Energie ein wichtiges Thema, und Duschrinnen, ne? Also die für barrierefreie Duschen. Es geht also immer irgendwie um das Thema Wasser, Entwässern, schadensfreie Beläge. Ja, und das machen wir seit über 30 Jahren. Ich selbst bin seit 1997 als geschäftsführender Gesellschafter im Unternehmen. Wir gehören seit 2016 zu einer größeren Gruppe, das ist die Ardex-Gruppe, ein weltweit tätiges Unternehmen. Und vertreiben unsere Systeme weltweit. Also man findet uns in Deutschland, man findet uns aber auch im europäischen Ausland und ich glaube, das weiteste ist Neuseeland als Land, in dem unsere Systeme vertrieben werden. Ja, das kann man ja, so zu uns sagen.
Ja. Sehr gut, Dankeschön für diesen Überblick. Ich muss gestehen, ich wusste da überhaupt nichts von, obwohl wir auch eine Terrasse haben, die nass wird. Und die wurde dann neu verlegt, aber ich hatte da nichts mit zu tun, weil das Haus gemietet ist und da hat sich der Vermieter ein Segen drum gekümmert. Jetzt funktioniert es auch. Und ich habe gesehen in der Recherche im Vorfeld, dass Sie ganz viele Innovationen gemacht haben, also dass Sie in Ihrem Bereich ein Marktführer sind und viele Patente auf Ihre Systeme erlangt haben. Das ist sehr beachtlich.
Ja, also wir sind, der Walter Guter, der das Unternehmen gegründet hat, Ende der 80er Jahre, war selbst Sachverständiger, also Gutachter, Sachverständiger und auch Fliesenlegermeister und hat natürlich viele Schäden gesehen, viele auch begutachtet, einige, denke ich, auch selber fabriziert, als er noch ein Unternehmen hatte und hat daraus die Idee entwickelt, oder sich die Frage stellt, wie kann man eigentlich solche Außenbeläge sicher verlegen? Und so kam dann die erste Drainagematte. Und dann folgten weitere Produkte. Und ich sage mal, wir sind aus der Praxis für die Praxis. Wir sind relativ nah am Verarbeiter dran. Von daher bekommen wir auch ganz gut mit, was der so braucht, was der so möchte, was ihm so wichtig ist. Und so entwickeln wir unser Produkt. Wir machen zum Beispiel sehr viel. Wir haben, glaube ich, im letzten Jahr über 3000 Leute geschult auf unsere Produkte. Das sind ja überwiegend Fliesenleger, Natursteinleger, Gartenlandschaftsbauer. Und wenn man gut zuhört, dann erfährt man auch viel. Und von daher kommen natürlich auch viele Innovationen, die wir haben, einmal vom Markt selber, von unseren Außendienstleuten und natürlich von den Personen, die hier zuständig sind, unseren Produktmanagern, die für die Produkte zuständig sind und dann auch überlegen, was könnte man noch machen.
Genau, das interessiert mich. Was für Menschen arbeiten bei Ihnen? Also was haben die für Berufe? Aber auch, was sind das für Typen? Vielleicht macht die was aus, dass die so innovative Produkte entwickeln können.
Das ist eine gute Frage. Was sind das für Menschen? Also erstmal sehr unterschiedliche. Es sind in der Regel sehr langjährige Mitarbeiter, die wir haben. Von der Ausbildung her geht das von Verarbeiter, also Leute, die Fliesenleger gelernt haben, bis hin zu Bauingenieuren, die wir haben. Für uns ist die Ausbildung, ich gehe mal in den Außendienst. Im Außendienst sind es oft Kaufleute, die aber, ich sag mal, handwerkliches Geschick haben, die schon mal ihr Haus umgebaut haben oder so, also die keine zwei linken Hände haben. Aber im Kern müssen es Leute sein, die für diese Sache brennen. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und es müssen im Kern auch Leute sein, die bereit sind, sich immer wieder auf neue Sachen einzustellen. Denn unsere Märkte ändern sich. Vielleicht nicht so schnell wie jetzt im Mobilfunkmarkt. Also die Baubranche ist ja da eher ein bisschen träger. Aber diese ändern sich halt doch schon in den letzten 10 Jahren viel, viel schneller in allen Bereichen, im Marketing, im Produkt, in der Verarbeiterschaft. Also die Verarbeiter, die früher sehr gut ausgebildet waren, sind heute weniger gut ausgebildet. Sprachbarrieren spielen eine Rolle. Also Veränderungsbereitschaft ist auch ein Punkt unserer Unternehmensleitlinien. Ne? Also wir wollen Veränderungsbereitschaft, wir sollen keine Angst davor haben, und trotzdem wissen wir beide auch, ne? Also Veränderung ist in der Regel selten ein Thema, auf das Leute mit Hurra zugehen, wenn sie nicht müssen. Das ist so, aber wir fördern es. Und ich glaube, das gelingt uns ganz gut, bis hin zu der Tatsache, dass wir auch den Leuten versuchen, einen entsprechenden Freiraum zu geben für die Dinge.
Das interessiert mich jetzt natürlich ganz genau. Wie machen Sie das? Also wie geben Sie Freiraum, dass die Leute das auch tatsächlich spüren und sich diesen Freiraum auch nehmen? Weil das ist ja nicht unbedingt das Gleiche, ne? Dass man den anbietet und dass er sich auch genommen wird.
Naja, ich sag mal, wenn ich jetzt mal so eine Produktentwicklung beispielsweise nehme, dann haben unsere Produktmanager schon sehr, sehr große Freiräume dahingehend, dass sie das Produkt selbstständig entwickeln, dass sie mit Instituten sprechen, dass sie raus an den Markt gehen. Also, dass sie im Prinzip das Gefühl haben, ich muss das managen und ich bin auch dafür verantwortlich, dass es vernünftig gemanagt wird. Und wir haben dann natürlich dann Jour fixe, wo wir dann sagen, wie ist denn der Stand der Dinge, wo man darüber diskutiert. Aber wir wollen schon auch sowohl innen als auch außen, auf außen komme ich gleich, also Außendienst, wir wollen schon auch erreichen, dass die Leute Unternehmer im Unternehmen sind. Das ist jetzt so eine Floskel, ne? Das hat vielleicht auch was mit Alter und Erfahrung zu tun. Also ist das jemand, den ich noch sehr stark an die Hand nehmen muss, oder jemand, der schon weiß, in welche Richtung er gehen muss? Und wir suchen dann oftmals eher die erfahreneren Leute als jetzt die Greenhorns. Oder die Berufsanfänger haben wir auch aus der eigenen Ausbildung heraus, Leute. Aber es muss ein guter Mix sein. Ich kann Ihnen das gar nicht so genau sagen, wie schaffen wir diese Freiräume. Also wir schaffen sie nicht, indem wir den Leuten permanent auf den Füßen stehen und sie permanent versuchen zu kontrollieren. Also das schaffen wir nicht. Da haben wir auch gar nicht die Zeit dazu, ehrlich gesagt. Selbst wenn wir es wollten. Und das gilt auch für den Außendienst. Also unser Credo ist...
Sie könnten jetzt sagen, dass Sie die Verantwortung delegieren an die Mitarbeitenden.
Ja, so würde ich das sagen. Man müsste wahrscheinlich die Mitarbeiter selber fragen, wie sie das empfinden. Ja, also das ist ja unser Empfinden. Aber wir lassen schon Freiräume, und wir haben schon auch eine Kultur, die Fehler zulässt. Ne? Also es ist nicht so, dass jemand jetzt bei uns, wenn er einen Fehler gemacht hat, hier ins Büro schleichen muss und sagen muss, oje, oje, oje. Klar, man spricht darüber, man sollte vielleicht die Fehler nicht 5-mal hintereinander machen. Aber wir haben, ich würde mal sagen, einen sehr kollegialen Umgang miteinander. So würde ich das mal ausdrücken.
Und das ist ja sehr, sehr wichtig, ne? Sie sprechen da die psychologische Sicherheit an, die ein Mensch empfinden muss, damit er sich traut, das anzusprechen. Weil sonst werden Fehler unter den Tisch gekehrt. Und das sind dann ganz hohe Folgekosten, die entstehen.
Ja, das stimmt. Vielleicht auch in dem Zusammenhang, wenn ich hier nochmal den Außendienst nehme. Ne? Also auch unsere Außendienststruktur ist jetzt nicht so, dass wir sagen, ja, da ist man also permanent mit dem Außendienst bei Kundenbesuchen unterwegs und guckt mal, wie der arbeitet. Klar gibt es mal ein Coaching, dass mal der Verkaufsleiter sagt, ich bin mal unterwegs und guck mir das an. Aber letztendlich ist die Philosophie, der Außendienstmitarbeiter ist Manager seines Gebietes. Der muss sein Gebiet weiterentwickeln. Der muss auch wissen, was er tut. Muss es eigenständig und intrinsisch motiviert machen. Also wenn ich immer von außen sagen muss, jetzt musst du aber, jetzt musst du, kommt auch mal vor, aber da wird man sich ja immer die Frage stellen, ist das eigentlich die richtige Person? Ne? Also wenn Sie so einen Außendienst haben, dann brauchen Sie halt auch eine Organisation, die sehr viele Zwischenstufen hat, also Regionalverkauf hat oder noch einen drunter, der das dann alles auch managen kann und die Leute eng führt, aber das ist bei uns nicht so. Und damit muss man auch umgehen können, kann auch nicht jeder. Also kann auch nicht jeder Außendienst. Ne? Also man muss freiwillig morgens aufstehen, salopp gesagt.
Das heißt, Sie brauchen die passenden Mitarbeiter, die genau in diese Struktur bzw. die Kultur, die Sie geschaffen haben, reinpassen.
So ist es, ja.
Wie gewinnen Sie, also vorher, bevor ich zum Gewinnen komme, interessiert mich noch, wie viele Mitarbeitende haben Sie denn?
Also wir haben hier etwa 60 Mitarbeiter. Es ist so, dass wir, muss ich vielleicht voranschicken, wir sind ein Unternehmen, was Produkte entwickelt, patentiert, fertigen lässt. Also wir haben keine eigene Fertigung. Also Fertigung ist nicht ist auch nicht die Kernkompetenz, die Fertigung. Es ist eigentlich eher die konstruktive Idee und die Vermarktung dieser Idee. Und nun könnte man sich ja fragen, mein Gott, und dann sind die bis Neuseeland unterwegs, ne? Wie machen die das eigentlich mit den 60 Leuten? Ja, unser Auslandsgeschäft machen wir mit unseren Schwestergesellschaften. Das heißt also, dann nutzen wir die Strukturen, die die haben, ne? Also deren sagen wir als Beispiel, in USA haben wir ein Außendienst-Team, in dem unsere Produkte mitverkauft werden, mit, ich glaube, etwa 100 Leuten, ne? 100 Außendienstleuten. Also das hilft natürlich, wenn man in so einer großen Organisation ist und Schwestergesellschaften haben, die das betreiben können. Ne? Also eine kleine, überschaubare Firma, jetzt für uns hier mit 60 Leuten, aber da gibt es auch immer was zu regeln. Ne? So ist ja auch wieder nicht. Ne? Ja.
Wie viele davon sind im Außendienst tätig?
17.
17,
Und ansonsten haben wir hier Lager, also Produktmanagement, Anwendungstechnik spielt eine große Rolle. Ne? Also wenn Sie jetzt ein Verleger sind und haben eine technische Frage, dann wenden Sie sich entweder an den Außendienst oder wenn es sehr knifflig wird, auch mal an unsere Zentrale, an unsere Anwendungstechnik dort oder es gibt Einweisungen auf der Baustelle oder das ist die Technik. Da gibt es halt Buchhaltung, Marketing, Seminarwesen spielt bei uns eine große Rolle. Ja, so setze ich das zusammen. Ne?
Ja, jetzt zu der Frage der Fachkräftegewinnung. Wie gelingt es Ihnen, genau die Menschen zu finden, die zu Ihnen und Ihrem Unternehmen passen?
Also ich muss sagen, bisher ist uns das immer gelungen, unterscheide ich mal zwischen Außendienst und Innendienst. Im Außendienst weit, weit überwiegend durch Empfehlungen. Also wenn wir, ich sage mal ein konkretes Beispiel, wir haben jetzt... Wir haben es ja ausgangs gesagt, als wir noch nicht online waren, dass wir eine neue Struktur haben oder eine Struktur sich verändert hat und wir Verkaufsleiter haben, ne? Oder Verkaufsleiter haben werden. Und diese Verkaufsleiter, den Verkaufsleiter im Süden, der wird am 1.7. anfangen bei uns oder der ist schon heute in unserem Unternehmen, der wird die nächste Stufe am 1.7. gehen. Aber seitdem klar ist, dass er das machen wird, sind wir im Markt unterwegs und sagen übrigens, wir suchen einen Nachfolger. Ne? Und wir haben jetzt schon einen. Für den ersten Sechsten haben wir jetzt schon einen Nachfolger für ihn, weil wir in unserem Markt, den Sie jetzt, Sie sagten es ja ausgangs gar nicht kennen und ein normaler Endverbraucher auch nicht, sehr bekannt sind und ein sehr gutes Image haben. Also wir sind, wie man so sagt, so eine A-Marke. Ne? Also man will zu uns. Ich will jetzt, das klingt jetzt ein bisschen abgehoben, aber man weiß, wir haben gute Produkte, wir sind erfolgreich und von daher fällt es uns da nicht schwer, im Außendienst Mitarbeiter zu bekommen. Im Innendienst ist es nicht immer ganz so einfach, muss man auch dazu sagen. Wenn ich mal so die Verwaltung sehe, machen wir es entweder über Mitarbeiter, die bei uns die Ausbildung gemacht haben. Da haben wir schon einige, die wir dann auch weiterentwickelt haben bei uns. Ansonsten machen wir es über Anzeigenschaltungen. Wo wir keine wirklich guten Erfahrungen gemacht haben, ist über, sage ich mal, über das Arbeitsamt. Haben wir wenig gute, haben wir aber gar keine guten Erfahrungen gemacht, muss ich wirklich sagen. Wir haben jetzt im Lager, ist jetzt gerade ein Pressebericht, der rauskam. Wir haben zwei Eritreer vor einigen Jahren bei uns eingestellt, die eine Ausbildung bei uns gemacht haben, die wir integriert haben, die bei uns Deutsch gelernt haben, Also auch das ist ein Weg, Leute weiterzuentwickeln. Also für mich ist immer der Punkt, die Einstellung ist oftmals viel, viel wichtiger als das Know-how, weil das Know-how kann ich lernen. Die Einstellung kann ich nur ganz schwer lernen. Also ist meine persönliche Meinung dazu. Ne? Also so sehe ich das. Und ja, dann gibt es natürlich, also so finden wir die Leute. Und bisher.
Und wenn, aber die Einstellung, die kriegt man ja nicht unbedingt wirklich mit in so einem ersten Interview, was man führt.
Nee.
Und wie machen Sie das dann? Gibt es eine Probezeit, die Leute arbeiten, dass sie merken können, dass die Einstellung zu ihnen passt?
Ja, also wir machen es an sich grundsätzlich so, dass Mitarbeiter, die hier bei unserem Standort arbeiten, dann auch mal eine Probearbeit machen. Also einmal, damit die auch sehen, ist das was mir wirklich gefällt? Das ist ja immer eine Zweiseitigkeit. Wir reißen ja auch Leute aus ihrem bestehenden Arbeitsverhältnis raus, in Anführungszeichen. Also von daher sehe ich die Verantwortung ja immer beidseitig. Es macht also keinen Sinn, wenn der Mitarbeiter erzählt, was für ein toller Hechter ist und nachher stellt sich raus, passt überhaupt nicht. Es macht aber auch umgekehrt keinen Sinn, wenn das Unternehmen Dinge erzählt, die am Ende nicht stimmen und der Mitarbeiter dann todunglücklich ist. Also von daher geht es immer darum zu sagen, passt der in das Team? Also der stellt sich dem Team vor, der arbeitet mal einen Tag bei uns. Und dann geht es eher so, es ist auch ein bisschen Bauchgefühl. Also finden die den gut? Kann der passen? Wie passt der rein? Und das machen wir im Lager, das machen wir im Innendienst. Und das hat bisher, würde auch sagen, auch immer sich bestätigt, dass das richtig war. Ne? Und die
also könnte
zweite.
man sagen, dass das Team auch mitentscheidet, ob
Ja.
der Neue dann bleiben
Ja,
darf?
Also wir hatten jetzt gerade im Sommer einen Mitarbeiter eingestellt im Verkaufsinnendienst, einen neuen. Und der hat einen Tag Probe gearbeitet und dann hat unser Innendienstleiter aber auch die Kollegen gefragt, und wen fandet ihr jetzt von denen, es waren glaube ich zwei, drei da, wen fandet ihr so am besten? Und die Meinung spielt schon eine Rolle, absolut, deren Meinung. Weil die müssen zusammenarbeiten. Wir sind ein kleines Unternehmen und wir können es uns an sich zwei Dinge nicht leisten, dass Leute einerseits sagen, das ist mein Arbeitsbereich und rechts und links interessiert mich nicht. Und wir haben keine Personaldecke, die es ermöglicht, dass andere, ich sage mal, dass Leute, die einfach schlecht performen, permanent von anderen aufgefangen wird. So dick ist die Personaldecke nicht. Ne? Also von daher ist es so ein bisschen alle für einen, einer für alle. Also man muss sich gegenseitig unterstützen und deshalb ist das schon auch wichtig, dass das passt. Ne?
Ja, das macht Sinn. Ich habe auf Ihrer Webseite gesehen, auf der Karriereseite, dass Sie ja hauptsächlich für den Innendienst werben. Und da ist ein Video drauf von zwei Auszubildenden, die sich sehr authentisch vorstellen und die Arbeitsbereiche und dann eben auch andere einladen, sich zu bewerben bei Gutja. Und das fand ich sehr schön. Das war so authentisch eben. Ja, und nicht so ein abgehobenes Video, was irgendwie von anderen gemacht wird, sondern die Menschen, die auch da arbeiten, stellen sich vor.
Das war auch ein Auszubildendenprojekt. Das haben die selbstständig gemacht. Die haben das Projekt selbstständig gemacht, haben den Film geschnitten. Wir haben da ein bisschen unterstützt. Von daher, und es soll ja auch halt authentisch sein. Ne? Also wenn das so Hochglanzbroschüren wäre, dann glaubt es ja sowieso keiner. Das ist einfach nur mal
kosten
so.
Viel Geld und wirken eigentlich nicht.
Ja,
Ne?
und der eine ist ein tatsächlichen Auszubildenden, der andere ist einer, der die Ausbildung beendet hat und der seit Juli, seit er fertig ist, im Marketing bei uns arbeitet. Ne? Und auch Videos und so weiter macht. Also der kennt sich da ein bisschen mit aus. Aber es war deren Projekt. Die sollten das zusammen mit unserer Auszubildendenbeauftragten, die hat natürlich sich vorher mit denen unterhalten, was sollte die Botschaft sein. Und die haben das selbstständig gemacht. Das haben sie auch sehr, sehr gut gemacht.
Ja, das macht einen guten Eindruck so. Das habe ich gesehen.
Ja,
Und
freut
auch
mich.
Auf der Seite wurde deutlich, dass Sie sehr früh anfangen, Menschen für Ihr Unternehmen zu gewinnen. Also es gibt ein Schnupperpraktikum, eine Ausbildung im dualen Schulsystem, Jahrespraktikum der Fachoberschule. Also das sind ja alles Sachen, wo man Menschen schon früh abholt, damit die gucken können, ob das was für sie ist.
Ja, also wir haben jetzt gerade einen Berufs-, wie nennt sich das, Berufspraktikum, also die müssen ja ein Jahr lang ein Praktikum machen, wo sie, glaube ich, zwei Tage in einem Unternehmen sind. Und da haben wir einen, bei uns jetzt aufgenommen. Der hat, es war, war, ist unglaublich schwierig. Also viele Firmen machen das offensichtlich nicht oder nicht mehr. Ich weiß es nicht, ne? Und der ist seit August bei uns, hat auch Spaß, hat sich auch gut entwickelt, ist nur ganz, also 16 ist noch wirklich noch jung, auch eher introvertiert, aber so langsam kommt er auch aus sich raus. Der wird ein anderer Mensch sein, wenn er nach einem Jahr bei uns rausgeht, weil er einfach auch, der hat auch schon Projekte gemacht, selbstständig, macht ihm auch Spaß und der hat sich schon in den 3 Monaten oder 4 Monaten wirklich schon gut weiterentwickelt und genauso haben wir einen Mitarbeiter, der bei uns in der Anwendungstechnik war, der dann Studium gemacht hat, was wir ihm auch ermöglicht haben. Also das heißt, er arbeitet dann 3 Tage und 2 Tage studiert er. Und der wird ab dem nächsten Jahr bei uns also als Exportmanager den Export versuchen weiter auszubauen. Also wir wollen die Leute auch intern weiterentwickeln, weil wenn die DNA haben und sagen, ich finde das klasse und mir gefällt es hier, dann ist das natürlich ein echtes Pfund, ne? Also das wollen wir auch pflegen. Und wir haben sicherlich im Gegensatz zu den großen Unternehmen nicht diese Strahlkraft. Ne? Das kennt jeder Merck, jetzt bei uns in der Region zumindest. Ne? Das kennt jeder Alnatura. Aber man muss natürlich auch sagen, so ein Mittelständler hat den Vorteil, dass ich sehr früh auch als Auszubildender sehr viel selber machen kann. Ne? Und auch viel Learning on the Job machen kann. Und wenn einem das gefällt und man selber, ich sage immer, wenn man was will, muss man auch die Verantwortung an sich ziehen. Ein Projekt muss man sagen, ich mache das. Und dann macht man es halt auch einfach. Und wer so ein Typ, wenn das solche Typen sind von der Einstellung her, dann macht das Sinn und dann ist das für beide Win-Win, sage ich mal so.
Ich finde also auch wirklich großartiges Konzept, dass man während einer Schulausbildung eben auch in einem Betrieb ist. Also diese duale Fachoberschule, das ist ein gutes Konzept.
Absolut, absolut finde ich
Dass
auch.
man nicht so ein Theoretiker ist und dann hinterher irgendwann feststellt, nee, das ist eigentlich überhaupt nicht das, was ich jetzt studiert habe. Das passiert ja auch ganz oft.
Ja, ganz genau. Ne? Und man sieht natürlich auch als Unternehmen, könnte die Person vielleicht auch später interessant sein für eine Ausbildung. Und wenn es der Person bei uns gefallen hat und die sich dann entscheidet, nach dem Abi will ja nicht jeder studieren, ne? Ja, das möchte ich gern machen. Dann ist das natürlich auch eine Möglichkeit, jemanden als Auszubildenden aufzunehmen. Man kennt ihn dann schon, der kennt die Strukturen schon, ist wieder ein Stück weiter als Mensch und als Person. Und das könnte ganz gut passen. Ja.
Ja, also man kann ja jetzt sagen, die Fachkräftegewinnung gelingt ihnen einfach im
Ja.
Außendienst, weil sie die A-Marke sind am Markt und im Innendienst, weil sie ganz früh anfangen, schon ihr Netzwerk auszubreiten und die Menschen für ihr Unternehmen zu gewinnen, die
Ja.
Jugendlichen schon.
Ja, das ist das eine. Und ich glaube, das andere, weil wir glaubhaft vermitteln können, dass es Spaß macht, bei uns zu arbeiten. Das ist, glaube ich, das Zweite, ne? Wir haben schon auch Leute, die von außerhalb kommen. Also den Kollegen, der jetzt im Sommer bei uns angefangen hat, der kam von außen. Der hat sich ja am Ende für uns entschieden, ja. Der war in einem Anstellungsverhältnis, auch in einem anderen Anstellungsverhältnis. Und der hat sich ja für uns entschieden, weil er sagt, ja, das kann man vorstellen, hier stimmt das Betriebsklima offensichtlich, sofern man das nach 1 oder 2 Tagen feststellen kann. Der Vorgesetzte scheint nett zu sein. Also hier gehe ich gerne hin. Das ist sicherlich auch etwas, was wir offenbar vermitteln können. Ja,
Und das nennt man ja Kultur. Ja? Wie ist die
das.
Kultur des Unternehmens?
Genau. So. Und ich würde sagen, die ist. Ich würde mal sagen, wenn man das mit einem Satz überschreiben würde, würde ich sagen, was du nicht willst, was wann der tut, das fügt auch keinem anderen zu. Also ein respektvoller Umgang miteinander. Bei uns wird nicht cholerisch rumgebrüllt. Auch Wertschätzung ist ein Teil unserer Unternehmensleitlinien, die ja nicht mein Kollege und ich erstellt haben, sondern die wir mit anderen Mitarbeitern erstellt haben, schon vor einigen Jahren. Und was es auch wichtig ist, wir gehen wertschätzend miteinander um. Und das gilt für jeden auf allen Ebenen. Und da ist auch jeder dafür verantwortlich, dass das eingehalten wird. Also Unternehmenskultur ist eine Aufgabe jedes Einzelnen. Das ist keine.
Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil Leitlinien haben viele Firmen.
Ja,
Das ist
ja.
ja nicht so schwierig, ne?
Ja.
Aber Sie haben eben gesagt, wir sorgen gegenseitig dafür, dass die eingehalten werden. Wie machen Sie das? Gibt es da ein konkretes Beispiel? Ist mal einer ein bisschen übergriffig, ausfällig und dann wird er darauf angesprochen oder wie findet das statt?
Ja, also ich sage mal, wir kriegen das ja, also ich kriege das ja gar nicht immer so mit, ne? Aber es gibt Situationen, wo dann, ich sag mal, wir haben zum Beispiel einen Mitarbeiter, der unglaublich engagiert ist, aber manchmal auch so ein bisschen miesepeterig ist. Und dann wird der schon mal von dem Kollegen dabei und sagt, was soll denn das eigentlich? Ne? Du bist doch hier selber dafür verantwortlich. Oder also der wird dann aktiv darauf angesprochen. Ich will nicht sagen, dass das nicht verbesserungswürdig ist. Also nicht jeder Mitarbeiter ist da konsequent drin, aber ich erwarte es an sich von jedem, dass er die Kultur mitentwickelt, er oder sie, indem man Dinge auch aktiv anspricht. Ja. Das liegt ja dem einen mehr, dem anderen weniger, muss man auch ganz klar sein. Es gibt Leute, die haben da kein Problem damit, und andere haben ein Problem damit, das anzusprechen. Ne?
Ja, klar.
Und wenn wir es mitkriegen, was aber, wie gesagt, halt dann doch nicht so oft vorkommt, ne? Oder eigentlich so gut wie nie, ne? Also dann müssen wir zufällig daneben stehen und dann passieren die solche Dinge auch nicht, dann wird es auch schon mal angesprochen. Doch, doch, das machen wir schon.
Weil sonst sind es ja einfach leere Worte oder leere Schriften, die irgendwo veröffentlicht sind.
Ja.
Und die Frage ist ja auch, wenn ich jetzt Ihre Mitarbeitenden fragen würde, wie würden Sie die Kultur des Unternehmens nennen? Das ist ja eigentlich interessant.
Das wäre interessanter, ja.
Was Sie sagen, zählt eigentlich nicht wirklich, muss man sagen.
Nee, das ist so. Da haben Sie recht. Da haben Sie recht. Deshalb sage ich, also manche Dinge, die sehen wir so und die kriegen wir vielleicht bestenfalls über zwei Dinge gespiegelt. Einerseits über Kunden und Lieferanten, die uns das spiegeln und sagen, hey, bei euch ist das immer so freundlich und nett und am Telefon und von neuen Mitarbeitern teilweise, die sagen, ja, also es gefällt mir hier, weil die das aktiv spiegeln. Und ich sage mal, das Dritte ist, wir hatten Mitte des Jahres einen Mitarbeiter in Langjährigen verloren, der zu einem anderen Unternehmen gegangen ist. Und der seit Oktober wieder bei uns ist. Ne? Also auch das ist natürlich eine Wertschätzung, dass es doch woanders auch nicht immer besser ist. Ne? Es sind eben unterschiedliche Gründe, warum Leute wechseln wollen. Ne? Also auch das spricht natürlich dann fürs Unternehmen. Ne?
Ja, und das sind Rückmeldungen, die Sie bekommen, ne? Die Sie,
Ja. Aber im Grundsatz haben Sie natürlich recht. Man müsste die Mitarbeiter fragen, wie empfindet ihr das letztendlich?
Ja, und auch beobachten und hinhören und da so das Ohr an den Mitarbeitenden haben, ne, um das mitzukriegen. Denn natürlich ist es für Sie in Ihrer Rolle am besten, das läuft einfach und Sie erfahren nichts davon.
Ja. Wenn es ein sich selbst justierender Prozess ist, umso besser, ne?
Ja. Wir haben eben auch, bevor ich auf die Aufnahme gedrückt habe, über ein Thema gesprochen, worauf ich gerne nochmal zurückkommen möchte. Und da ging es darum, dass in der geschäftsführenden Ebene ja Veränderungen anstehen, dass ein Kollege von Ihnen gehen wird. Und wie gehen die Mitarbeitenden mit dieser Veränderung um? Und wie würden Sie sagen, ist grundsätzlich die Veränderungsbereitschaft? Wir haben eben schon ein bisschen drüber gesprochen, aber ja, was macht das, wenn in der Geschäftsführung sowas Großes sich ändert?
Zum einen Verunsicherung. Und diese Verunsicherung haben wir zum einen versucht, frühzeitig aufzulösen, indem wir schon vor einem Jahr, also als das noch anderthalb Jahre, also mein Kollege nächstes Jahr im Sommer in Ruhestand, und wir haben schon im Dezember 2022 die Mitarbeiter aktiv informiert, haben gesagt, so wird das aussehen, so ist die Struktur ab dann, um Klarheit zu schaffen, um zu sagen, also so wird es in Zukunft hier aussehen. Wir haben dann auch Mitte des Jahres noch einmal darüber informiert, haben gesagt, haben wir euch im Dezember vorgestellt, wir schaffen neue Positionen, die haben wir schon besetzt, die werden wir noch besetzen. Da ist die Person für ausgesucht, da ist die Person für ausgesucht, also die wir viel kommuniziert haben.
Und wie machen Sie das? Wie kommunizieren Sie das? Gibt es da, dass sich alle 60 Mitarbeiter treffen zusammen oder haben Sie Online-Möglichkeiten?
Nee, über Betriebsversammlung. Also wir haben das über eine Betriebsversammlung gemacht. Also wir haben normalerweise einmal im Jahr eine Betriebsversammlung, immer im Dezember. Und wir haben aufgrund dieser Veränderung jetzt im Sommer noch eine gehabt, unterjährig. Und wir werden sie sicherlich jetzt nächstes Jahr auch nochmal im Sommer haben, um dann zu sagen, so ist es jetzt, damit ihr alle wisst, ne, und so weiter und so fort. Das ist eine, dass wir also relativ frühzeitig transparent gesagt haben, so sieht's aus. Ne? Und es ist natürlich so, dass Mitarbeiter ja einmal sich die Frage stellen, wie wird denn das dann sein, wenn der nicht mehr da ist? Und die zweite Frage wird dann auch, ist dann ja auch immer, nimmt dann der Konzern größeren Einfluss, ne, als das bisher der Fall war? Und von daher haben wir das eigentlich frühzeitig auch transparent erklärt, wie es sein wird. Das war ein Thema. Trotzdem kann man den Mitarbeitern natürlich nicht die, also und was sicherlich positiv gewirkt hat, ist, dass die, ich habe ja gesagt, es wird zwei Verkaufsleiter geben, dass diese beiden Personen geschätzte Mitarbeiter sind, die auch aus dem Unternehmen heraus schon kommen. Gibt natürlich auch eine gewisse Sicherheit. Also alle Person, also fast die gesamte Neustrukturierung konnten wir mit eigenen Mitarbeitern besetzen. Auch das ist positiv für die Menschen. Und trotzdem wird es den einen oder anderen geben, der sagt, wie wird denn das sein, wenn der Wolfgang Pröll nicht mehr da ist. Ne? Das lässt sich einfach nicht vermeiden. Das können wir nur auflösen, indem wir meines Erachtens sensibel gucken, wie die Leute drauf sind, salopp gesagt, ne? Und immer wieder kommunizieren. Das ist, glaube ich, das, was am ehesten hilft und beweisen und zeigen, dass sich zwar Dinge verändern werden, logischerweise, die müssen sich ja auch dann verändern, aber dass das nicht bedeutet, dass sie sich zum Schlechten verändern, sondern einfach nur verändern. Und ich mache das so an einem Beispiel fest. Wir haben vor, ich weiß schon 10 Jahre, ja 10 Jahre her, einen langjährigen Außendienstmitarbeiter in Ruhestand verabschiedet. Der hat eine Region super gut betreut, war extrem erfolgreich. Und unsere Sorge war so, Mensch, wenn der mal weg ist, da wird uns da der Umsatz wegbrechen. Wir haben einen neuen Mitarbeiter eingestellt, auch über Empfehlung. Den hat der noch mehr oder weniger empfohlen und der kam dann zu uns. Das wird unser zukünftiger Verkaufsleiter Süd sein im Übrigen. Und der hat das Gebiet wieder weiterentwickelt. Also, aber natürlich anders. Der hat andere Kunden gefunden, der hat eine andere Vorgehensweise, der hat andere Schwerpunkte gelegt. Aber das anders heißt ja nicht immer schlechter, sondern einfach schlicht und ergriff nur anders. Wie steht es mit der Veränderungsbereitschaft? Die könnte natürlich immer größer sein, das ist klar, weil Veränderung für die meisten Menschen ein Graus ist. Ne? Aber ich würde sagen, insgesamt, wenn ich so die letzten Jahre sehe, haben wir viele Veränderungen gehabt und die sind die Mitarbeiter in den allermeisten Fällen auch immer ganz gut mitgegangen. Also würde ich sagen, ist es bei uns nicht zum Schlechtesten bestellt mit der Veränderungsbereitschaft. Und
sehr
als
gut.
Und als ein innovatives mittelständisches Unternehmen, was auch hochpreisig verkauft, müssen sie sich immer wieder verändern, immer wieder neue Produkte bringen, immer wieder Innovation, sich immer wieder mit Neuem beschäftigen. Und da brauchen sie auch Leute, die das mitgehen und mitgehen wollen. Ich glaube, die größte Schwierigkeit ist immer, die Leute vernünftig abzuholen. Das gelingt uns auch nicht immer blendend. Da sind wir mal besser, mal schlechter. Aber wir wissen zumindest, dass es ein wichtiger Punkt ist. Das ist schon mal die halbe Miete aus meiner Sicht.
Ja, ich denke, mit diesen unterjährigen Betriebsversammlungen, dass sie dem überhaupt diese Bedeutung geben, dass sie das machen und diese Transparenz bewirken wollen, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass da Klarheit herrscht. Ja. Und das ist schon komisch, ne? Warum ist Veränderung für Menschen oft so angstauslösend oder macht ihnen Sorge? Das, wie Sie eben sagten, die Dinge werden ja nur anders. Und das müssen sie ja auch werden, wenn wir innovativ uns weiterentwickeln wollen. Als Menschheit, als Mensch überhaupt. Ne? Es ist, und es gibt Menschen, die reagieren auf Veränderungen mit Jubel. Die sagen, hey, toll, endlich verändert sich jetzt hier was. Aber das sind nicht die meisten. Das stimmt, da haben Sie völlig recht. Die meisten sind eher sicherheitsorientiert. Und wollen gern, dass alles so bleibt, wie es ist.
Ja, ich glaube, es ist vielleicht noch nicht mal so der Sicherheitsorientierte, sondern die Angst vor der Unsicherheit, also die Angst davor, ist diese Veränderung, was macht die? Also wenn wir denen sagen, wenn du, das verändert sich, aber für dich ändert sich nichts, nichts zum Negativen, und die Leute das glauben könnten, das wird dann nicht keiner glauben, nur weil immer jemand das sagt, dann wird das alles nicht so schlimm, sondern es ist diese, was erwartet mich dadurch? Und, ja. Und dabei erlebt ja jeder in seinem persönlichen Umfeld permanent Veränderungen. Ne? Wir erleben Veränderungen in der Nutzung der Medien, ja, wir erleben Veränderungen, wenn wir Kinder haben, die älter werden, wo sich andere Probleme auftun, wenn sie älter werden. Jeder erlebt ja Veränderungen. Und von daher gehören sie dazu und sind auch ganz normal und sind, würde ich mal sagen, auch überlebensnotwendig.
Absolut, ja.
Wenn es keine Evolution gegeben hätte, dann würden wir heute in unseren Höhlen sitzen und würden uns am Feuerchen wärmen. Würden wir heute nicht hier sitzen und würden uns so unterhalten.
Aber es ist wirklich dieses Unvorhersehbare, glaube ich, was diese Angst auslöst. Und ich meine, wir haben alle die Pandemie erlebt und das war was völlig Unvorhersehbares. Und was viele Menschen in so eine Schockstarre erstmal geführt hat. Und ich kann mich selbst an mich erinnern. Ich war auch 2 Wochen so, was ist jetzt? Alles neu, bis dann das ganze System wieder ins Rattern kommt und bei den einen kommt das früher, bei den anderen später, dass sie sich mit den neuen Situationen arrangieren und gucken, wie kann es für mich hier gut weitergehen. Und ich glaube, es geht auch darum, diese Schockstarre oder diesen ersten Impuls von Ups möglichst kurz zu haben. Dass der gar nicht kommt, das ist illusorisch. Das muss auch kommen, weil das ist ja eine totale Erschütterung.
Ja, ja.
Also den einzukalkulieren ist auch klug. Aber dann möglichst früh da wieder rauszukommen.
Das hat ja vielleicht auch was damit zu tun, ob jemand eher ein rationaler oder ein eher emotionaler Typ ist. Ne? Also rationale Typen analysieren es vielleicht erstmal, ne, und sagen, jetzt, ich weiß, wie das bei der Pandemie war. Wir haben dann gesessen und gesagt, aha, okay, jetzt ist das zu. Was heißt denn das letztendlich? Und wir haben damals für uns gesagt, ja, das heißt wahrscheinlich, das war 20. März so rum. Ne? Wir haben gesagt, okay, also wahrscheinlich wird im April der Umsatz in den Keller rauschen, weil keiner mehr kauft. Und dann wird das aber wahrscheinlich in 3, 4 Wochen vorbei sein. Und dann wird es im Mai richtig abgehen, weil das ist ja Nachholbedarf. Also haben wir gesagt, wir machen im Mai Betriebsferien über Ostern. Haben wir noch nie gemacht. Ne? Wir haben gesagt, Kinders, also wir wollen jetzt nicht mit Kurzarbeit oder sowas anfangen, aber ihr müsst jetzt schon mal euren Urlaub nehmen, weil ab Mai, da wird die Post abgehen und da brauchen wir euch alle. Und haben auch die allermeisten verstanden, haben auch da mitgezogen mit dem Ergebnis, wir hatten so eine Notbesatzung, also wir hatten jetzt nicht betrieben, sondern alle, also so eine Notbesatzung. Der April war, das war ein irrer Monat, wir haben verkauft ohne Ende und es hat auch nicht aufgehört bis Jahresende. Die Baubranche war ja jemand, der davon profitiert hat. Aber so sind wir das rational angegangen, haben uns mit unserem Führungskreis abgestimmt, was sind die nächsten Schritte, wie wollen wir es ja eigentlich machen, wer bleibt denn wann wie zu Hause und haben das einfach ganz normal abgearbeitet, ne, für uns. Und haben so überlegt, wie könnte man da vorgehen. Leute, die sehr emotional sind, die hätten vielleicht gesagt, oh Gott, jetzt, ne, was passiert denn da? Und dann setzt ja manchmal auch so ein bisschen das Denken aus, ne, wenn die Emotionen einen übermannen. Also vielleicht hilft es auch in so einer Situation, wenn man eher der rationale Typ ist und das erstmal so analysiert, weiß es aber auch nicht.
Also das klingt, dass Sie einen guten Plan hatten und dass der auch funktioniert hat, ne?
Ja.
Und natürlich, also Baubranche hat tatsächlich profitiert, ne? Es gab andere Branchen, wenn Sie jetzt ein Restaurant gehabt hätten, wäre schwieriger gewesen.
Wäre schwieriger gewesen. Ja, also wir haben sicherlich deshalb, also wir waren Profiteuren. Es gab auch keinen Grund, weder zu jammern noch panisch zu sein. Aber natürlich war das am Anfang mit viel Unsicherheit behaftet. Keiner wusste, wie lange geht das eigentlich. Wir haben alle, wahrscheinlich alle Firmen haben Pläne gemacht mit Worst Case, Realistic oder bla 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 Szenarien. Was ist denn wenn, wie das aussieht? Und am Ende war es aber für uns trotzdem 2 anstrengende Jahre, weil wir immer wieder Regeln erlassen mussten. Da wurde es ja besser, wurde es wieder schlecht, also schlechter mit der Infektion, mit dem Virus. Wir sind aber insgesamt gut durchgekommen. Das Schlimmste war letztendlich, dass man nicht mehr raus konnte. Ne? Dass man, also ich saß hier im Büro, ich kam nirgendwo mehr hin. Ne? Wenn man unterwegs ist, man konnte alles über Teams oder andere Dinge machen, aber das ersetzt natürlich nicht den persönlichen Kontakt. Aber verglichen mit anderen Branchen war das nichts. Ne? Also das muss man ganz klar
Ja.
sagen. Also da haben
Ich
andere
möchte noch
ganz
mal
andere Probleme gehabt.
zurückkommen auf diese Unterscheidung, die Sie eben sagten, die rationalen Typen und die emotionalen Typen. Ich bin der Meinung, dass rationale Menschen auch Emotionen haben und dass
Okay, ja.
emotionale Menschen auch rational denken können. Ich glaube, das kommt nur zeitversetzt. Also bei rationalen Menschen, das ist ein Vorteil, diese Pläne gut machen zu können und analysieren zu können. Aber irgendwann kommen die Gefühle auch hinterher. Und wenn es das Gefühl ist, ich fühle mich hier eingesperrt und ich würde eigentlich gern rausgehen und das geht alles nicht mehr. Und ja, und bei den
Ja.
emotionalen Menschen ist vielleicht erst dieses Überflutetsein von Emotionen und dieser Moment, bis das analytische, rationale Denken wieder anfängt, der dauert ein bisschen länger.
Ja, ich glaube, es hilft am Beginn einer solchen Veränderung oder so einer Krise jetzt, wie das ja eine Krise war, hilft es, wenn man, wenn der rationale Part sich in den Vordergrund stellt, weil er natürlich verhindert, dass man panisch irgendwelche Dinge macht und weil er natürlich auch dazu beiträgt, dass man Mitarbeiter gegenüber auch Ruhe ausstrahlen kann, ne? Und
Ja.
nicht noch selber in Hektik verfällt und die sagen, oh Gott, der zappelt ja hier schon so rum, ne? Kein Wunder, das muss ja ganz, ganz schlimm werden. Aber klar ist, dass man natürlich auch Menschen braucht in so einer Phase. Und das war das Gute oder ist auch das Gute, wenn ich jetzt zu unserem Führungskreis sehe, da sind ja emotionalere Menschen dabei und auch weniger emotionale. Und als wir am Anfang die Maßnahmen miteinander abgestimmt haben, da kamen natürlich auch die, die das eher emotionaler gesehen haben, haben wir denn daran gedacht, dass die kamen natürlich dann. Der Part kam auch zum Tragen und der hat natürlich dazu beigetragen, dass das Paket vielleicht insgesamt dann runder wurde, als wenn es jetzt nur, als es geworden wäre, wenn es jetzt nur die rationalen Typen das entschieden hätten, muss man auch fairerweise sagen.
Ja, das ist nämlich ganz wichtig, dass das Team, auch das Führungsteam, eben so gemischt zusammengesetzt ist, dass es ein rundes Paket werden kann. Ja.
Ja, also das, ja, das
Weil nur mit
stimmt.
rational funktioniert es nicht. Das
Nee,
wäre,
das stimmt.
also wir sind doch mehr als
Ja, absolut.
Einzelpersonen. Wir sind
Ich glaube, das.
viele und wir müssen diese unterschiedlichen Bereiche ja auch auf eine Form ausdrücken können.
Und ich glaube, das hat ja Corona gezeigt, ne? Dass bei allen Zoom, Teams, was immer es gibt, die Menschen miteinander sich begegnen müssen, ne? Und man sieht es ja auch, wie schnell man sich wieder die Hand gegeben hat. Das ist ja ein Grundbedürfnis, was wir in unserer Kultur wenigstens haben. Ja, und ich habe das auch erlebt, dass dann Kunden sagten so Ende 22 oder Ende 21 war das ja, Ende 21, ja, lassen Sie uns dann lieber im Februar einen persönlichen Termin machen. Die wollten nicht nochmal einen Termin per Teams oder Zoom. Man
Ja.
will sich wieder treffen und das ist auch gut so. Auch das hat Corona gezeigt.
Ja, absolut. Das weiß man wieder, wusste man dann wieder mehr zu schätzen.
Ist so,
Ja.
ist so.
Und gleichzeitig ist es toll, dass es so viel geöffnet hat und so viel mehr online funktioniert. Reisekosten wegfallen, all diese Dinge. Das ist ja auch eine sehr positive Entwicklung. Homeoffice.
Ja, also ich glaube vor allen Dingen auch so ein bisschen die Flexibilisierung der Arbeit, ne? Also zu sagen, du kannst aus dem Odenwald auch hier arbeiten, weil du auch 2 Tage Homeoffice machen kannst und nicht jeden Tag hierher fahren musst. Oder wenn mal der Handwerker da ist, mal sagen kannst, du machst einen Tag Homeoffice, ne? Weil sonst ist das immer ein organisatorisches Gewürge, was man privat hat. Also auch das ist ein Vorteil.
Und das war vorher nicht bei Ihnen, oder?
Nee, nee, nee. Also wir hatten vorher gar nicht die technischen Voraussetzungen zugegebenermaßen. Wir hätten es gar nicht machen können.
Hm.
Es gab keine Telefone, die hier geklingelt haben und bei irgendjemand zu Hause rausgekommen sind. Das mussten wir alles einrichten. Und Teams war ja auch, das gab damals Skype, also Teams gab es noch gar nicht, es gab Skype, aber das war bei mir schlecht als recht. Das musste erstmal alles ins Laufen kommen, ging aber erstaunlicherweise extrem schnell aus der Not heraus.
Ja.
Von daher zeigt es ja auch, dass Krisen, wenn man die mal so bezeichnen will, natürlich auch Kräfte freisetzen, die Veränderungen erst ermöglichen. Ne? Und auch das ist ja wichtig.
Und das haben Ihre Mitarbeitenden ja auch gelernt durch den Umgang, den Sie mit dieser Krise hatten. Und dass es Ihnen ja durchaus Vorteile gebracht hat, ne? So
Ja.
flexible Arbeitsgestaltung, das ist ja ein absoluter Gewinn.
Das ist ein Gewinn, ja. Es gibt Mitarbeiter, die das mehr und welche, die es weniger wahrnehmen. Und meine nicht Sorge kann ich nicht sagen. Mein Punkt ist nur der, dass bei allem Homeoffice ein Unternehmen eine Kultur hat. Und diese Kultur kann nicht durch Homeoffice aufrechterhalten und weiterentwickelt werden, sondern nur, indem man sich trifft, indem man zusammenarbeitet, indem man tagtäglich merkt, wie ist denn hier der Umgang, wie wird denn das gemacht. Und von da haben wir damals festgelegt, wir machen maximal 2 Tage. Und wir wollen, dass die Leute an der Kaffeemaschine sagen, und, was hast du am Wochenende so gemacht? Also, dass die Leute auch gerne kommen wegen ihrer Kolleginnen und Kollegen. Das ist.
War das denn schwierig bei Ihnen? Ich höre das von einigen Unternehmen, die sagen, es ist schwierig, die Menschen wieder zurückzukriegen aus dem Homeoffice raus, dass sie wieder in die Firma wollen.
Nö, also soweit ich das beurteilen kann, nicht. Also die, denen wir es angeboten, wir konnten es ja nicht jedem anbieten, da sollte im Lager können ja kein Homeoffice machen, ne? Aber die es ermöglicht haben, da gibt es auch welche, die überhaupt nicht im Homeoffice sind, die sagen, ja, ist okay, wenn ich das mal brauche. Es gibt andere, die mal fallweise einen Tag sind, es gibt andere, die konsequent 2 Tage sind. Aber wir haben eigentlich keinen gehabt, der gesagt, ich hätte aber, also, nö, ich würde gerne 5 Tage im Homeoffice sein. Und das haben wir überhaupt nicht gehabt. Wir haben auch wenige Phasen gehabt, wo wir hier in der Firma überhaupt niemanden hatten. Es war in der Regel so, dass wir gesagt hatten, in jedem Büro dann nur noch maximal einer und der andere im Homeoffice beispielsweise. Von daher war es bei uns auch kaum so, dass jemand 5 Tage im Homeoffice war. Aber ich höre es auch von anderen Unternehmen.
Ja,
Das ist schwierig.
Also da haben Sie den Übergang von pandemischen Zeiten mit Homeoffice wieder zurück in den normalen Arbeitsablauf gut geschafft. Das,
Ja, würde ich so sehen.
das
Doch,
war gut.
doch. Das war völlig geräuschlos. Ich glaube, es war eher die Sorge der Mitarbeiter, wird es das noch geben, wenn die Pandemie vorbei ist? Das war eher so die Sorge, wird es das überhaupt noch geben? Ne? Oder müssen dann alle wieder zurück, und zwar 5 Tage die Woche? Aber das war für uns eigentlich keine also es war für uns kein Thema, weil wir auch die Vorteile davon sehen. Es gibt ja nicht nur Nachteile.
Ja. Ja, und Herr Johann, ich mag Sie fragen nach einem Schlüsselmoment. Einem Schlüsselmoment der Veränderung. In den Podcast-Folgen, die ich solo mache, teile ich immer einen von mir. Und in den Interviewsituationen frage ich gerne meine Interviewpartner nach einem Schlüsselmoment. Und das kann sein, dass man rückblickend ein Jahr, 2 Jahre später sagt, Mensch, genau damals, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, das war der Moment, das war wie so eine Wegkreuzung, wo ich klar hatte, es geht jetzt nur noch in die eine Richtung, die andere steht mir nicht mehr zur Verfügung. Oder eben auch in einem Moment, dass man da schon spürt, hey, das ist jetzt hier wirklich so ein Schlüsselmoment. Das kann aus dem privaten oder dem beruflichen Umfeld sein.
Ja,
was
ja.
fällt Ihnen da ein?
Ja, da muss ich nachdenken. Es gab schon einige Veränderungsmomente bei uns, aber ich würde sagen, der für mich so am prägendsten war als der Walter Gutjahr und ich zu unserer heutigen Muttergesellschaft gefahren sind, um den Vertrag zu unterschreiben, dass die Muttergesellschaft die Mehrheit der Anteile übernimmt. Das war ein Schlüsselmoment für mich schon, weil ich auch wusste, da geht eine gewisse Ära zu Ende, nämlich die Ära der absoluten Selbstständigkeit. Klar, es gibt einen Mehrheitsgesellschafter, der Konzern ist der Mehrheitsgesellschafter. Und das war damals so, da habe ich gespürt, das wird anders sein. Es wird anders sein, muss aber dazu sagen, dass es natürlich anders geworden ist, aber wir das Glück hatten oder haben, eine Muttergesellschaft zu haben, die sehr dezentral aufgestellt ist und unternehmerische Freiheiten auch fördert. Und wir von daher, ich sag mal, eher die Vorteile genießen konnten, ohne dass wir jetzt große Nachteile in Kauf nehmen mussten. Aber es war schon so ein Moment, da geht der Unternehmensgründer, verkauft seine Anteile, und da war schon klar, das wird auf jeden Fall anders werden, weil auch absehbar war, er wird dann noch 2 Jahre dabei sein, das war von vornherein klar. Also war schon erkennbar, da ändern sich Dinge. Das war mir in dem Moment damals sehr, sehr klar und sehr bewusst, weil so genau die Situation, wie das war, das ist also, hat sich bei mir sehr stark eingebrannt. Aber es gab auch viele andere Momente, die man im Nachhinein so betrachtet, wo man sagt, ja, Das war so ein, ich sag mal, bei Produkten auch, ne, wo man wusste, da muss man so einen Paradigmenwechsel vollziehen, weil sich Märkte ändern. Und das fällt nicht immer leicht, aber man sieht, das muss man machen. Und es stellt sich im Nachhinein auch als absolut richtig raus. Obwohl Mitarbeiter, wie können wir nur jetzt, die ganze Zeit haben wir doch so, auch das sind eher Dinge, die im Nachhinein dann kommen. Also, wo man sagt, man muss das jetzt machen. Und im Nachhinein stellt sich raus, das war ein ziemlicher, das kam mir damals gar nicht als so wesentlich vor, aber in der Nachbetrachtung war es ein ziemlich wesentlicher Schritt. Da gab es einige.
Ja, und
Aber
das ist
das.
dann so wichtig, dass man auch mal nach hinten schaut und sich das
Ja.
bewusst macht, ne?
Ja, und zumal es auch so ist, ich meine, wir haben ja über Veränderungen auch gesprochen. Ich bin immer der Meinung, dass auch kleine Krisen wichtig sind für Unternehmen, damit man nicht in Selbstgefälligkeit versinkt und denkt, was ist mal so toll, weil die natürlich auch Energien freisetzen, Dinge zu verändern. Also wenn die nicht existenziell sind, ne? Also die treiben Veränderungsbereitschaft auch voran. Und von daher halte ich das für wichtig, dass man alle paar Jahre immer mal zumindest so einen kleinen auf den Kopf kriegt und so sagen, halt mal inne, machst du das eigentlich noch alles richtig? Und ja, also so würde ich das sagen.
Super, das ist ein geniales Schlusswort. Ab und
Okay.
zu eine kleine Krise, damit man nicht in Selbstgefälligkeit verfällt. Sehr,
Genau,
sehr
das ist
gut.
so.
Vielen
Das
Dank
ist so.
dafür.
Ja, gerne, gerne. Ne?
Lieber Herr Johann, wir kommen zum Ende.
Ja.
Wir könnten uns jetzt noch ganz lange weiter
Ja, genau, wir
unterhalten.
können noch weiter schwatzen, ne? Aber soll ja nicht zu lang werden, ne?
Genau, wir haben noch andere Themen und vielleicht treffen wir uns ja auch noch mal wieder hier.
Ja, gerne, gerne, Frau Lenzschele.
Und jetzt erstmal möchte ich mich gerne verabschieden von Ihnen und mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, über das Thema Fachkräftegewinnung und aber auch vor allen Dingen Arbeitsleistungserhalt und den wichtigen Teil der Kultur in der Firma zu sprechen.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Oder in Schäle und gerne wieder.
Sehr schön, das war also Ihr erster Podcast.
Genau, mein erster. So ist es. So ist es.
Super. Tschüss.
Ja, tschüss.
Veränderungen entschlüsseln für mehr Erfolg und Gesundheit. Lens for Business. Der Podcast für Menschen und Organisationen von und mit Maike Lenz-Scheele.